Deutschlandfunk, Information und Musik.
Du Opfer. Seit ein paar Jahren beschimpfen Jugendliche so ja ganz gerne ihre Mitschüler auf dem Schulhof oder im Netz. Als Verlierer, als Loser, als Opfer eben. Und degradieren sie ja so tatsächlich auch zu Mobbing-Opfern. Dass Opfer heute sogar beliebtes Jugendschmähwort ist, das zeigt vielleicht am besten, welche Entwicklung dieser Begriff genommen hat. Es gibt Opfer der Eurokrise, der Wohnungsnot, Sexismusopfer, Opfer staatlicher Willkür. Der Opferbegriff wird einerseits also inflationär gebraucht und andererseits will kaum einer Opfer sein, denn Opfer gelten heute vor allem als passiv, als ohnmächtig. Aber das ist ja eben nur die eine Seite, das an Ostern naheliegende Gegenbeispiel, Jesus Christus, der sich der biblischen Geschichte nach für die Menschen und ihre Sünden opferte. Über den Begriff und seine kulturgeschichtliche Bedeutung möchte ich mit dem Religionswissenschaftler Martin Tremel sprechen. Herr Tremel, im Christentum ist das Opfer Jesu so etwas wie das höchste Gut. Seit wann ist der Opferbegriff oder die Opferrolle so negativ konnotiert?
Kann man natürlich nicht ein genaues Jahr angeben. Ich würde sagen, wahrscheinlich in den letzten 10 bis 20 Jahren hat sich das stärker verändert. Was der eigentliche Grund ist, müsste ich lange darüber nachdenken. Es könnte damit zusammenhängen, dass traditionelle Opferzusammenhänge wie der Tod fürs Vaterland in Verruf geraten ist. Es könnte natürlich auch mit dem grassierenden Jugendwahn zu tun haben. Man muss jung, man muss frisch, man muss gesund sein. Alles das sind Opfer ja nicht. Wobei kultisch gesehen Tieropfer nur die besten und die schönsten und die unverletzten Tiere geopfert wurden. Eine Menge Dynamik in dem Begriff drin.
Dann gehen wir doch mal einen Schritt zurück. In fast allen Kulturen gehört das Opfer ja zu den wichtigsten religiösen Riten. Fast immer steht nicht der Verlust im Mittelpunkt, sondern die Tat, das Aktive, das Opfern. Welche Funktion hat dieses rituelle Opfer?
Ja, Opfer gibt es wahrscheinlich, seitdem es die Menschheit gibt. In der Regel werden Tiere geopfert als Dank, als Sühne. Diese Tiere werden von der Gemeinschaft verzehrt. Es gibt eine Opfermahlzeit, das ist immer sehr, sehr wichtig. Das Opfer schafft Gemeinschaft über diesen gewalttätigen Tod hinaus. Das ist alles, was in diesem Opferbegriff natürlich mitschwingt. Was im Opfer auch mitschwingt, ist, dass jedes Opfer das Letzte sein sollte. Und die großen Religionen wie das Christentum sind ja angetreten, durch das Opfer des Gottessohnes ein für allemal mit den Tieropfern aufhören zu können.
Welche Rolle spielt das Opfer denn im Christentum insgesamt?
Na, im Christentum wird es quasi zentralisiert auf das Geschehen am Karfreitag. Der Gott, Sohn Gottes, stirbt für die Sünden der Menschen, erlöst alle, die an ihn glauben, steht dann nach 3 Tagen wieder auf von den Toten und beweist so, dass dieses ein für alle Mal Opfer den Tod besiegt hat.
Gehen wir nochmal auf eine weitere Art des Opferseins ein, die des Sündenbocks. Was für ein Opfer ist der Sündenbock und welche Funktion erfüllt er?
Ja, der Sündenbock entstammt dem Alten Testament, also nicht dem Neuen Testament wie das christliche Opfer. Einmal im Jahr werden 2 männliche Schafe, Böcke eben vom Hohenpriester im Jerusalemer Tempel geweiht. Einer wird geopfert, der andere wird mit den Sünden des Volkes Israel beladen, ist sozusagen ein Sühnopfer und wird in die Wüste gejagt und kommt dort um. Das ist der klassische Sündenbock.
Und den gibt es ja auch noch heute. Also übernimmt er stellvertretend die Schuld, um diesen Teufelskreis von Gewaltakt und Rache und wieder Gewaltakt zu durchbrechen?
Ja, tatsächlich ist das so eine der wichtigsten großen Opfertheorien von René Girard, einem französischen Literaturwissenschaftler, besagt ja, dass dem Opfermechanismus der Sündenbock zugrunde liegt. Einer muss für alle sterben, auf den wird alle Schuld geladen und der wird auf grässliche Weise umgebracht. Und das wäre ein Mechanismus, den es nicht nur im Alten Testament gibt, sondern bis heutigen Tags.
Hat das Ganze auch eine kathartische Funktion?
Zum Teil ja, sicherlich. Kathartisch in dem Sinne, dass dieser Sündenbock ja quasi so eine Art Reinigungsopfer ist und die Sünden und die Schuld mit sich nimmt. Das hat was Reinigendes und natürlich die Tat als solche hat einen kathartischen Effekt, ja, wenngleich sie mit Schuld einhergeht.
Ich habe gelesen, dass man Mobbingopfer von heute auch diese Sündenbockfunktion in gewisser Weise zuschieben kann. Würden Sie das so sehen?
Ja, würde ich tatsächlich so sehen. Also gemobbt wird ja immer einer oder eine, die ein bisschen rausfällt aus der Gruppe, aus der Klasse, aus dem Kollektiv. So eine Person eignet sich natürlich sehr, sehr gut, die negativen Eigenschaften aller auf sich zu nehmen, nicht? Gerade gestern sah ich so eine jugendliche Gruppe, da war es so, der stärkste, sportlichste hat sozusagen den Schwächsten vor sich hergetrieben und alle haben mitgemacht. Keiner ist eingeschritten und hat gesagt, jetzt mach mal Schluss, hör mal auf damit.
Eine besondere Rolle spielt der Begriff des Opfers im Krieg. Da gibt es ja beide Seiten, kann man sagen. Der Soldat, der sich für sein Land opfert, sein Leben hingibt, hat man ja mal gesagt. Und dann diejenigen, die auf dem Schlachtfeld geopfert werden.
Genau, ja, das ist aktiv als wie auch passiv. Das ist so eine Sache, wissen Sie, ich bin ja ein Kritiker des Opferbegriffs. Ich bin ja mehr der Meinung, wir sollten aufhören, von Kriegsopfern oder Verkehrsopfern oder Verbrechensopfern zu sprechen, weil der Opferbegriff immer auch einen bestimmten Aspekt der Weihe, der Erhöhung mit sich bringt. Ja, ich fände es besser, wenn man sagt, jemand ist einem, tja, eben nicht einem Verbrechen zum Opfer gefallen, sondern wurde getötet, wurde ermordet. Das vermeiden wir ja eher, nicht? So wie wir den Tod ja insgesamt vermeiden und nicht gerne darüber sprechen und nicht gerne uns dem aussetzen, dem Tod des anderen natürlich, dem eigenen, werden wir ja ausgesetzt.
Ja, aber jetzt nochmal, um auf den Krieg zu kommen, also gerade Anfang des 20. Jahrhunderts war das ja sehr, sehr in, sage ich mal, also den Krieg als Opferhandlung zu verbrämen.
Genau, aber das hat ja nur in die Katastrophe geführt, nicht?
In der Tat.
Also, wenn Sie das ich muss tatsächlich sagen, man kann ja niemandem eine Sprache vorschreiben oder eine Sprechordnung, da bin ich weit davon entfernt, das zu tun. Aber ich finde das problematisch. Es gibt eine Faszination des Opfers. Ja? Also Sie haben damit begonnen, ganz richtig, dass Opfer ein Schimpfwort unter Jugendlichen geworden ist. Aber gleichzeitig gibt es in vielen Gruppen ein Begehren danach, Opfer zu sein. Diese Gruppe ist diejenige, die meisten Opfer erlitten hat. Daher ist sie diejenige, die fern von jeder eigenen Schuld ist.
Aber heute würde man ja, wenn wir nochmal kurz beim Thema Krieg bleiben, nicht mehr davon sprechen, sich für sein Vaterland, für die Gesellschaft oder auch für andere zu opfern. Man würde vielleicht sagen, man engagiert sich, man setzt sich ein. Also da zeigt sich ja schon, dass dieser Opferbegriff an Attraktivität verloren hat.
Ja, was den Krieg betrifft, gebe ich Ihnen recht, wobei das vielleicht doch auch ein sehr, will mal nicht sagen deutsches, vielleicht europäisches Phänomen ist. In anderen Kulturen ist dieser vielleicht nicht ganz ungebrochen, aber ist immer noch, hat immer noch Konjunktur, nicht? Fällt auch ein bisschen zusammen mit dem Begriff des Märtyrers, nicht? Der Märtyrer ist ja einer oder eine, der oder die für eine höhere Sache Gewalt in Kauf nimmt, bis hin zum öffentlichen gewaltsamen Tod. Jetzt wissen wir aber aus dem Islam, dass es auch aktive Märtyrer gibt. Und wenn wir uns die eigene Religionsgeschichte des Christentums ansehen, tatsächlich auch wir Christen kennen Heilige, die als Soldaten gefallen sind.
Ist der Märtyrer ein Held?
Ja, der Märtyrer ist ein Held, doch natürlich. Ja, ja, der Märtyrer ist ein Held.
Aber jetzt nicht mehr.
Ja, für uns nicht mehr. Für uns Christen und sozusagen der öffentlichen Gewalt sehr skeptisch gegenüberstehenden ist der Märtyrer nicht wirklich ein Held. Aber sehen Sie, wenn man sagt, der Feuerwehrmann, der in Ausübung seines Berufes zu Tode kommt oder der Polizist, der wird dann doch ein Held.
Ja, also. Und er ist dem Feuer zum Opfer gefallen.
Man könnte das so sagen, ja natürlich, klar kann man das so sagen. Wissen Sie, ich wiederhole nochmal, ich bin ja nicht Sprachpolizist, aber man muss es ein bisschen mitreflektieren. Ingeborg Bachmann sagte mal, aufs Opfer soll keiner sich berufen, das finde ich klug.
Sie sprechen ja, oder Sie haben es ein bisschen angedeutet, es gibt so eine Tendenz zu einer Viktimisierung, auch Selbstviktimisierung bestimmter Gruppen. Warum eigentlich? Also ist Opfer sein, kann es auch eine machtvolle Position sein?
Ja, kann auch eine machtvolle Position sein. Sie sehen ja im Christentum, wenn man sich das Karfreizeits- oder das Ostergeschehen genauer ansieht, da schlägt ja tiefste Erniedrigung und Ohnmacht in Triumph um. Und zwar in Triumph nicht nur über den römischen Statthalter, sondern über den Tod selbst. Im Opfer gibt es so einen Moment, wo aus der größten Erniedrigung der höchste Triumph, der Sieg werden kann.
Und auf der anderen Seite ist es ja heute so, dass Betroffene zum Beispiel von sexuellem Missbrauch, von Gewalt, diesen Begriff ja ganz bewusst vermeiden. Also sie bezeichnen sich nicht als Opfer, sondern als Überlebende, weil sie eben nicht diesen Opferstatus, dieses Passive haben wollen. Also wie ist diese Dichotomie, wie ist diese Paradoxie zu erklären aus Ihrer Sicht? Einerseits Viktimisierung, auf der anderen Seite Vermeidung des Begriffes.
Naja, ich bin ja eher jemand, der den Begriff ganz gerne vermeiden würde. Und ich finde eigentlich Überlebende eine sehr, sehr kluge und der Sache eigentlich gerechter werdende Lösung. Menschen, die Gewalt überstanden haben, sind Überlebende, ja.